Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, aber schauen Sie auf keinen Fall ins Netz. Danach geht es einem meistens noch viel schlechter. Und, das belegt nun eine Studie, noch nicht mal die ziemlich intimen Daten, die wir auf Medizinportalen hinterlassen, bleiben dort, sondern werden von den Betreibern an Drittnutzer weiterverkauft, die natürlich mit unseren Depressionen und Arthrosen Geld verdienen wollen. Wir berichten gleich über diesen munteren medialen Datenaustausch. Aber zunächst eine kleine Reise zurück, und zwar ins Heute vor genau 4 Jahren. Der 4. September 2015, der im Dienstplan von Bundeskanzlerin Angela Merkel nur ein ganz routinierter sein sollte. Aber abends, genauer in der Nacht, wird die Frage so drängend und die Not der Menschen so groß, dass sie die Entscheidung trifft. Die aus Ungarn kommenden Flüchtenden dürfen nach Österreich und Deutschland einreisen. Ein Film beschreibt es so. Er zeichnet diesen historischen Moment und dessen Umfeld nach. Heute Abend läuft Stunden der Entscheidung im ZDF. Es ist ein Doku-Drama, also eine Mischung aus Interviews mit echten Beteiligten und inszenierten Spielfilmteilen. Da sollten wir drüber reden. Mein Kollege Michael Mayer hat den Film schon gesehen. Herr Mayer, welche Recherchen liegen da an dem Film zugrunde?
Naja, also die Drehbuchautoren und der Regisseur, die haben mit Beteiligten gesprochen von diesen ereignisreichen Tagen damals. Allerdings muss man sagen, dass nicht alle Beteiligten von damals zur Verfügung standen. Also zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier, der damalige Außenminister, nicht und auch Merkel natürlich nicht. Insofern gab es da schon Lücken, die man füllen musste. Allerdings weist der Film ganz am Anfang auch darauf hin, also dass man eben mit Beteiligten gesprochen hat, aber dass nicht alle Beteiligten von damals zur Verfügung standen.
Also es ist eine Doku, ein Dokudrama, also Vermischung von faktenbasiertem und fiktionalen. Diese Lücken, die Sie angesprochen haben, die müssen natürlich dann fiktional gefüllt werden. Journalistinnen und Journalisten und Politiker, die damals dabei waren, berichten. Aber es gibt auch Szenen, die, wie gesagt, inszeniert sind und so aber auch anders gewesen sein könnten. Das Telefonat zwischen Merkel und ihrer Büroleiterin Beate Baumann zum Beispiel. Hören wir mal rein in den Film.
Frau Merkel.
Hallo Frau Baumann. Haben Sie die Bilder gesehen?
Ja, natürlich.
Das ist wie 89.
Ja, ob sie das wirklich so gesagt hat oder anders, das weiß man nicht ganz genau. Also eine Entscheidung mit Bezug auf ein noch historisch bedeutsameres Ereignis. Herr Mayer, wie wird Frau Merkel in diesen inszenierten Teilen des Films dargestellt?
Also ich fand, dass Merkel relativ plump, auch manchmal so ein bisschen ungelenk herüberkommt. Das liegt zum Teil auch an der Schauspielerin Heike Reichenwallner. Also sie wirkt älter als Merkel damals war. Sie spielt sie, so mein Eindruck, so nicht so agil wie Merkel in Wirklichkeit oft erscheint. Und das hat mich erstaunt, dass man Merkel so inszeniert hat. Also sie wirkt da so ein bisschen so wie so eine kühle Verwalterin der Macht. Und ich finde, der Film kommt ihr auch nicht wirklich nah. Allerdings muss man dazu sagen, es gab ja auch schon also reine Dokumentationen über Merkel. Da ist der Regisseur und die Drehbuchautoren von dem Film heute Abend, das sind nicht die ersten, die an Merkel da so gewissermaßen gescheitert sind, weil man ihr auch in diesem Film, wie gesagt, jetzt nicht wirklich nahe kommt.
Wobei das dann ja immer dokumentarische, rein dokumentarische Teile sind. Hier ist es nicht der Fall. Merkt man den Wechsel zwischen Fiktion und Dokuteilen? Ich erinnere mich an eine Szene, wo ein syrischer Flüchtender interviewt wird und was sagt. In der nächsten Szene ist offenbar der gleiche Flüchtling gemeint und wird dann von einem Schauspieler dargestellt, aber der sieht ganz genauso aus. Diese Unterschiede zwischen Fiktion und Dokumentation, sind die klar?
Ja, also diese Szene, die Sie erwähnen, in der Tat, da ist es ein bisschen schwierig zu erkennen, aber meistens erkennt man das schon. Das geht ja schon mal damit los, dass man natürlich die Schauspielerin erkennt, dass es eben nicht Merkel ist. Aber ich denke, diese Vorgehensweise, also dass man dann halt so tut, als wisse man ganz genau, was gesprochen wurde, also zum Beispiel auch in dem O-Ton, den wir gehört haben, Beate Baumann, das finde ich doch eine problematische Vorgehensweise, einfach auch deswegen, weil, wie man weiß, ist ja das ganze Umfeld von Merkel ein sehr verschwiegener Mitarbeiterstab. Also wenn man da versucht, versucht zu recherchieren, dann denke ich mal, beißt man da überall auf Granit, weil die Leute sich natürlich nicht äußern. Und nun ist aber das Problem, da man ja da auch Dialoge schreiben muss, kann man sozusagen diesem ganzen, diesen Ereignissen jener Tage ja nur nahe kommen, indem man sich da so ein bisschen was ausdenkt. Und ich finde das dann schon problematisch. Also zum Beispiel, es gibt ja auch eine andere Szene, wo Angela Merkel mit dem damaligen Außenminister Steinmeier telefoniert und dann kommt dann so ein Satz vor, wo sie dann sagt, ja, also man müsse jetzt die Grenzen öffnen, man müsse Österreich helfen, weil das Ganze sei alternativlos. Nun kennen wir ja dieses Wort alternativlos, weil sie es ein paar Tage später oder einige Wochen später gesagt hat, aber dass man dann so tut, als wisse man genau, was in diesem Gespräch vorgegangen ist, das finde ich noch eine ziemlich problematische Vorgehensweise, ist nun allerdings, muss man auch sagen, dem Format, der Form des Dokudramas geschuldet.
Also höchst fraglich, was das Journalistische betrifft, in Form der Objektivität und in Form des Suggestivjournalismus, sage ich jetzt mal, also was man davon halten soll, wird einem schon gezeigt. Und auch, wie Sie es jetzt ansprechen, ein ganz bestimmtes politisches Bild. Politik ist offenbar sehr einfach, suggeriert der Film.
Das ist in der Tat so. Also ich fand den Film sehr schematisch, also in seiner Darstellung in diesen Spielszenen. Also das wird so getan, wenn ich dieses oder jenes entscheide, wie wird die andere Seite reagieren und wie ist dann das Ende der Geschichte? Ich glaube, das ist nicht völlig falsch. Ich glaube schon, dass Politik zum Teil so funktioniert. Aber ich denke schon, dass die Entscheidungsfindung bei solchen wichtigen Problemen und Entscheidungen wirklich in Wirklichkeit erheblich komplexer sind, als der Film sie darstellt. Und diese Verkürzung und Vereinfachung ist dann wirklich nicht ganz unproblematisch, finde ich. Allerdings muss man sagen, das ist ja auch schon früher diese Kritik gekommen, wenn man sich mal daran erinnert, ZDF-Historiker Guido Knob, der hat ja auch schon vor 20 Jahren ähnliche Kritiken bekommen, als er diese Reenactments in seine Filme eingebaut hat, so nennt man das ja, oder auch in den Dokudramen von Heinrich Brilleur, auch da gab es ja immer mal wieder Kritik an diesem Vorgehen, also insofern trifft jetzt die Kritik an diesem Film heute Abend das Format, was halt auch schon früher durchaus mal vorgekommen ist, dass man sich da an diesen Spielszenen dann doch abgearbeitet hat.
Mit dem Unterschied möchte ich hinzufügen, dass es hier um eine Person geht, die noch in einem sehr hohen politischen Amt ist und auch eine Partei repräsentiert, die möglicherweise im nächsten Jahr eine neue Bundeskanzlerin oder einen neuen Bundeskanzler stellen möchte. Stunden der Entscheidung, Angela Merkel und Flüchtlinge heißt der Film. Können Sie sich selbst ein Urteil bilden, wenn Sie heute Abend das ZDF anschalten um 20.15 Uhr. Danke, Herr Mayer. Und wir werden ein bisschen medizinisch. Was tun eigentlich, wenn es uns nicht gut geht? Was tun, wenn wir diese ständigen Schmerzen im Rücken, Kopf oder Unterbauch haben? Genau, wir gehen nicht zum Arzt, sondern wir gehen ins Internet. NetDoktor, Apothekenumschau und so. Wohl wissend, dass Internet doch dieser Ort ist, an dem man selbstsamerweise Werbung zu den Artikeln bekommt, die man ja eigentlich gestern erst gesucht hat im Netz. Stichwort Datenschutz und Datenweitergabe. Eine britische Studie hat nun ergeben, dass, oh Wunder, auch die Betreiber großer Medizinportale private Daten an Drittunternehmen weitergeben. Daten zum Beispiel, die unsere seelische Gesundheit betreffen. Peter Hornung berichtet.
Es geht um Internetseiten, bei deren Besuch sich Nutzer wohl ungern über die Schulter schauen lassen.
Die psychische Gesundheit und gerade Depressionen, das ist was sehr Intimes. Wenn ich Informationen online suche, ob es um mich geht oder um Freunde oder Familie, erwarte ich nicht, dass hunderte andere Firmen, von denen ich noch nie was gehört habe, auch erfahren, dass ich auf dieser sehr spezifischen Webseite war.
Genau das aber passiert, sagt Friederike Kaltheuner. Sie leitet die Abteilung für Datenmissbrauch der regierungsunabhängigen Organisation Privacy International. Forscher haben in deren Auftrag 136 Gesundheitswebseiten in deutscher, englischer und französischer Sprache analysiert.
Die erste Erkenntnis war, die allermeisten Webseiten nutzen Services von Dritten, sogenanntes Tracking. Das ist erstmal nicht per se schlecht. Es gibt viele gute Gründe, warum man Tracking benutzt auf seiner Website. Allerdings war die wichtigste Erkenntnis für uns, dass in den allermeisten Zwecken das Tracking für Marketing und Werbezwecke genutzt wird. Und das ist problematisch.
Mit sogenannten Trackern können Werbenetzwerke Profile von Nutzern erstellen. So setzten von den 44 in Deutschland untersuchten Seiten fast zwei Drittel solche Werbetracker ein. Kleine Programme, die das Nutzerverhalten protokollieren. Das Ziel: personalisierte Werbung. Mit dabei die Webseite der beliebten Apothekenumschau und auch Deutschlands wohl größtes Medizinportal, netdoktor.de. Wer sich dort über Depressionen erkundigte, übermittelte, ohne es zu wissen, Nutzerdaten an zahlreiche Drittanbieter. Ulrich Kühn, stellvertretender Landesdatenschutzbeauftragter von Hamburg, sieht das sehr kritisch.
Die Rechtsgrundlage, die hier gerade in diesem sehr sensiblen Bereich wie Gesundheitsdaten eigentlich nur zwingend in Frage kommt, ist die Einwilligung. Und diese Einwilligung findet man auf keiner dieser Seiten. Das ist ein klarer Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung und damit auch etwas, was die Aufsichtsbehörden sanktionieren können und auch aus unserer Sicht auch müssen.
Auch wenn die Daten zunächst nur anonym gespeichert würden. Diese Anonymität sei unter Umständen nur eine Illusion. Schließlich ließen sich durch soziale Netzwerke oder Suchmaschinen vorhandene Daten durchaus mit den gesammelten Daten zusammenführen.
Da ist es sehr leicht für die, einfach eins und eins zusammenzuzählen und sagen, ach guck mal, den kenne ich und der interessiert sich jetzt auch plötzlich oder denkt, er wäre depressiv oder sonst irgendwelche, hätte gesundheitliche Probleme. Das kann ich gut verwenden und da ist man eben gar nicht mehr anonym.
Alles datenschutzkonform, sagen Apothekenumschau und NetDoktor. Man prüfe allerdings trotzdem, so der Verlag der Apothekenumschau. Bis dahin habe man alle Werbung von den Seiten entfernt. NetDoktor hat nach der Anfrage von NDR und Süddeutscher Zeitung die Datenschutzhinweise auf der Seite ergänzt. Extremfälle wie in Frankreich fand die Studie von Privacy International hierzulande nicht. Dort gab ein Anbieter ohne Zustimmung die Antworten eines Depressionstests an Werbevermarkter weiter. Verknüpfungen mit dem Nutzer waren möglich. Auch wenn in Deutschland kein ähnlich drastischer Fall bekannt wurde, problematisch seien die Funde der Forscher hierzulande trotzdem, sagt Friederike Kaltheuner.
Weil das ganze Ökosystem so intransparent ist, ist es wirklich nicht klar, in welche Hände das gelangen kann. Wenn jemand weiß, wer wann gerade depressiv ist, kann das gegen einen verwendet werden. Und wir haben gesehen in der politischen Werbung, es gibt alle möglichen Player in diesem System, die nicht immer die besten Interessen haben.
Medizin-Websites geben Daten an Drittanbieter weiter. Peter Hornung berichtete.
Medias Res. 60 Sekunden für
Manuel Höferlin, digitalpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Wie können wir endlich die digitale Transformation richtig auf den Weg bringen? Warum hängt das so? Warum kriegen wir unsere Themen nicht auf die Kette, die uns alle im Bereich Digitales beschäftigen? Von dem Breitband über, wie kann der deutsche Mittelstand davon profitieren? Die Funklöcher etc. Viele Unternehmen wünschen sich von der Bundesregierung, von der Politik insgesamt, dass wir schneller vorankommen. Mein Vorschlag, wir brauchen endlich ein Digitalministerium, das sowohl eigene Kompetenzen hat und voranbringt, wie zum Beispiel den Breitbandausbau, wie die Verwaltung, die digital werden muss, aber auch die Projekte der einzelnen Ministerien untereinander endlich richtig koordiniert. Wir haben keinen richtigen Zeitplan und kein richtiges Projektmanagement. Das müssen wir dringend ändern, sonst vertrödeln wir die Digitalisierung und die digitale Transformation.
Mediale Ost-Kater-Stimmung quasi. Die Übertragungswagen sind alle wieder abgebaut, Reporterinnen und Reporter wieder heimgekehrt, alle Grafiken und Datenlawinen ausanalysiert. Und die Frage, wer mit wem unter welcher farblicher Konstellation auch hinreichend debattiert. Und nun? Nun ist schon wieder Ruhe in Sachen großer Knall in Brandenburg und Sachsen. Wenn alles über die AfD gesagt ist, dann ist der Osten Deutschlands offenbar wieder einigermaßen berichterstattungsfrei, sagen Kritiker. Was auch mit einem gewissen westspezifischen Blick der Medien zusammenhängen könnte. Haben wir hier in Medias Res auch schon drüber gesprochen. Unser Medienkolumnist Matthias Dell empfiehlt dafür sein selbst entwickeltes Medienbingo. Bitte schön, Herr Dell.
Vor 2 Jahren habe ich an dieser Stelle ein Spiel empfohlen, das gleich 3 Dinge auf einmal verspricht. Es taugt zum Zeitvertreib mit Kindern, es bringt den lieben Kleinen das alte Medium gedruckte Zeitung näher, sowie die auf den ersten Blick etwas unnahbar wirkenden Großbegriffe unserer Gegenwart, wie Gleichstellung, Diversität, Repräsentation. Das Spiel kreist um die brennend heiße Frage, welche Gesellschaft soll das eigentlich abbilden? Und es heißt, wann kommt der erste Frauenname-Bingo? Das Spiel geht so. Man nimmt sich eine x-beliebige Zeitung und schlägt die Seite mit dem Impressum auf. Dann liest Kind 1 die dort abgebildete Hierarchie vor und Kind 2 ruft Bingo, sobald der erste Frauenname auftaucht. Das hat vor 2 Jahren mitunter gedauert. Mittlerweile geht es schneller, wie ein zufälliger Blick in das Impressum der Süddeutschen Zeitung zeigt.
Kurt Kister, Wolfgang Krach, Julia Bönisch. Bingo.
Nun wissen alte Hasen, Gleichstellung ist noch nicht hergestellt, wenn eine Frau in einer vormaligen Männerdomäne es geschafft hat. Weshalb man hier problemlos zum nächsten Level springen kann. Wann kommt der zweite Frauenname-Bingo?
Kurt Kister, Wolfgang Krach, Julia Bönisch, Iris Meyer.
Bingo.
4 Namen, 2 Männer, 2 Frauen. Das entspricht der Geschlechterverteilung in der Gesellschaft ziemlich gut. Wem es deshalb zu langweilig wird oder auch zu laut, weil Kind 2 dauernd Bingo ruft, dem sei die Jubiläumsedition dieses Spiels ans Herz gelegt. Die ist für lange Herbstnachmittage im 30. Jahr nach dem Fall der Mauer unbedingt zu empfehlen. Sie heißt, wann kommt die erste Ostdeutsche Bingo? Wo wir die Süddeutsche Zeitung gerade aufgeschlagen haben, fangen wir doch nochmal im Impressum oben an.
Kurt Kister, Wolfgang Krach, Julia Bönisch, Iris Meyer.
Bingo!
Das ging so fix, dass wir auch hier gleich zum nächsten Level wechseln können. Wann kommt der zweite ostdeutsche Bingo?
Ulrich Schäfer, Stefan Cornelius, Fedus Furudastan, Detlef Esslinger, Alexander Gorgow, Karen Steinberger, Bastian Obermeier, Nikolas Richter, Adrian Kreie, Sonja Zekri, Dr. Marc Beise, Klaus Holzenbein, Dr. Patrick Illinger.
Oh, mir ist langweilig. Ich will nur mal Bingo rufen.
Naja, vielleicht tut etwas Abwechslung gut. Greifen wir also zum Spiegel, diesem Hamburger Flaggschiff, dem Sturmgeschütz der Demokratie, die seit 1990 ja auch östlich der Elbe verteidigt werden muss.
Steffen Klusmann, Dr. Barbara Hans, Clarence Högens, Jörn Sucher, Armin Mahler, Juliane von Mittelstädt, Stefan Weigel, Susanne Amann, Ulrich Fittner, Dirk Kubiowald, Dr. Melanie Amann, Martin Knobe, Wolf Wiedemann, Schmidt, Christian Reiermann, Sebastian Hamele, Tobias Rapp, Özlan Geser, Hauke Goss, Udo Ludwig, Matthias Geier, Markus Braug, Isabel Hüsen.
Wie kann ich Bingo sagen? Ich spiele nicht mehr mit.
Sie sehen, grundsätzlich zwar ein Spaß für die ganze Familie, aber es kann auch zäh werden. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen mit FAZ und ARD, Zeit und ZDF oder dem Deutschlandradio und dabei auch noch die Versionen Wann kommt die erste afrodeutsche Bingo oder Wann kommt der erste türkeistämmige Bingo spielen, dann sind wir vielleicht erst in einem Jahr durch.
Neues von nebenan. Lokaljournalismus mit Zukunft.
Unsere Serie hier in Medias Res, in der wir den Status quo des Lokaljournalismus untersuchen. Eben haben wir schon den gar nicht so heilsamen Ort für medizinische Diagnosemöglichkeiten namens Internet besprochen, zumindest in Sachen Datenschutz eher schmerzvoll als schmerzlindernd. Diese virtuelle Schmerzerfahrung haben in den letzten Jahren auch Verlage gemacht, die ihre Zeitungen kostenlos ins Netz erweitert haben, dort damit kein Geld verdient haben. Gleichzeitig gingen die Printauflagen zurück, was gerade kleine Zeitungen in echte Existenznot gebracht hat. Die Lösung für viele sind die sogenannten Plus-Modelle, Register- oder Bezahlschranken, um Leser langfristig zu binden. Funktioniert das auch auf lokaler Ebene? Christoph Sterz hat sich umgehört.
Wer auf den Online-Seiten der Regional- und Lokalzeitungen unbegrenzt Artikel lesen will, muss inzwischen oft ein Digital-Abo abschließen, muss zahlen für Angebote wie LVZ Plus von der Leipziger Volkszeitung, Schwäbische Plus von der Schwäbischen Zeitung oder Abendblatt Plus vom Hamburger Abendblatt. Schließlich kostet Journalismus Geld, auch wenn er im Netz stattfindet. Deshalb ist der aktuelle Plus-Trend für die Verlage eine wichtige Entwicklung, meint Medienforscher Christopher Buschow von der Bauhaus-Universität Weimar.
Das hat auch den Effekt, dass tatsächlich Leute erstmals überhaupt darüber informiert werden, dass sie da möglicherweise ein Abonnement abschließen können. Deshalb ist das sicherlich auch eine gute Sache, dass die Verlage da jetzt restriktiver werden und die Zahlschranke auch öfter mal runterlassen.
Aber Bezahlschranke ist nicht gleich Bezahlschranke. Die Regionalzeitungen probieren gerade verschiedenste Modelle aus. Die Online-Texte der Matzak Mediengruppe, also zum Beispiel der Leipziger Volkszeitung oder der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, lassen sich bis zu 60 Minuten nach ihrer Veröffentlichung kostenlos lesen. Danach verschwinden die Artikel hinter der Time Wall. Ganz anders läuft das zum Beispiel bei der Ibbenbürener Volkszeitung. Für jeweils 3 Euro im Monat kann man dort Texte aus den Bereichen Vereinsleben, Familien und Schule oder Wirtschaft finden. Ähnliches hat seit kurzem auch die Westdeutsche Zeitung im Programm. Dort gibt es etwa ein reines Sportabo oder ein Abo für sämtliche Berichte aus der Region Wuppertal. Spannende Entwicklungen sind das, findet Yannick Dillinger, stellvertretender Chefredakteur und Digitalchef der Schwäbischen Zeitung.
Das ist sehr, sehr gut für uns, weil wir da aus der Ferne auch viel beobachten können. Wir haben unser Paid-Content-Modell jüngst umgestellt, entwickeln uns also auch weiter. Ich glaube, es sind spannende Zeiten. Ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch und vor allen Dingen gibt es keine Schablone, die man einfach so nehmen kann und auf andere Medienangebote übertragen kann. Jeder muss seins finden, was zum Verbreitungsgebiet, zu den Zielgruppen passt. Ich erlebe den Lokaljournalismus unter anderem im Thema Paid Content gerade sehr, sehr mutig, sehr, sehr neugierig und das gefällt mir sehr gut.
Bei der Schwäbischen Zeitung sind seit Mai alle Autorenstücke kostenpflichtig. Also alle Texte, Bilderstrecken und Videos, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schwäbischen selbst erstellt haben. Seitdem steigt die Zahl der Digitalabonnenten. Alleine im Juli kamen laut Dillinger über 1.800 Kunden dazu. Damit liege die Zeitung über dem Soll. Allerdings gibt es eine andere große Herausforderung.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir Menschen länger im Digitalabo halten, weil das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zum Printgeschäft. Wir verlieren viel zu viele Menschen viel zu schnell wieder.
Zumal ganz grundsätzlich die Frage ist, wie viel Geld Online-Leserinnen und Leser überhaupt auf Dauer bereit sind, für ihren Medienkonsum zu bezahlen. Medienforscher Christopher Buschow hat in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass nach wie vor nur sehr wenige Menschen Geld für Online-Journalismus ausgeben wollen. Und wenn, dann nicht mehr als 10 Euro pro Monat, also deutlich weniger als bei klassischen Printabos. Trotzdem haben die Lokalzeitungen seiner Meinung nach grundsätzlich nicht die schlechteste Ausgangsposition.
Interessant ist sicherlich, dass diejenigen, die für Lokal- und Regionaljournalismus bezahlen, häufig auch überhaupt keine Alternative sehen. Gerade im spezifisch quasi hyperlokalen Bereich, also in den tiefen lokalen Nischen, gibt es meist überhaupt keine andere Möglichkeit, als die lokale Tageszeitung zu nutzen, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht in diese Detailtiefe geht und auch andere Anbieter kaum das leisten können, wie die Lokalzeitung. Vor Ort.
Und den Verlagen könnte noch etwas zugutekommen, dass sie im Digitalen, anders als bei der gedruckten Zeitung, sehr genau feststellen können, was ihre Leserinnen und Leser interessiert. Diesen Ansatz verfolgt auch die Schwäbische Zeitung. Das Zauberwort lautet Artikelscore. Dabei geht es zum Beispiel um die Frage, wie oft ein Text aufgerufen wird, wie lange er gelesen wird oder auch wie viele Leute auf den Text gestoßen sind via Twitter oder Facebook. Digitalchef Yannick Dillinger.
Ich gehe einmal im Monat in die Lokalchefrunde bei uns und in die Ressortleiterrunde und stelle den Führungskräften bei uns Muster vor, die ich aus den Artikelscores herauslese. Uns ist es zu plump zu sagen, der Lokalsport wird nicht gelesen oder die Kultur interessiert keinen. Wir werden deswegen weder Lokalsport noch Kultur abschaffen. Wir wollen lernen, was können wir innerhalb von Ressorts oder Lokalredaktionen anders machen, Texteinstiege verändern, Themensetzungen anpassen, Aufbereitungen anders machen, um da unseren Journalismus täglich besser zu machen und wöchentlich besser zu machen und monatlich besser zu machen.
Damit wollen Dillinger und sein Team ihre Leserinnen und Leser auf Dauer davon überzeugen, dass es sinnvoll ist, ein digitales Abo zu haben, dass Journalismus auch im Jahr 2019 noch sein Geld wert ist.
Bezahlschranken bzw. digitale Abos eine Möglichkeit für den Lokaljournalismus. Christoph Sterz berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Udo Lindner. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Freien Presse in Chemnitz und in dieser Funktion vor allem für das aktuelle Tagesgeschäft verantwortlich. Sachsen ist ein Autoland. Wir haben im Freistaat 5 große Werke von Volkswagen, BMW und Porsche. Es gibt 780 Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister in dieser Branche. Und mit 95.000 Beschäftigten ist die Automobilindustrie die umsatzstärkste Industriebranche im Freistaat Sachsen. Die allerdings steht vor wirklich großen Umbrüchen. Stichwort Elektromobilität. Bestes Beispiel dafür ist Zwickau, wo Volkswagen künftig nur noch Elektroautos fertigen will. Der ID.3 wird nächste Woche in Frankfurt auf der Automobilmesse vorgestellt. Wir haben heute erfahren, dass die Startserie mit 30.000 Vorbestellungen bereits ausverkauft ist.
So, das war's von uns. Medias Res geht für heute dem Ende entgegen. Der Büchermarkt gleich im Anschluss um kurz nach 4. Und ich darf Sie noch ans Internet erinnern. Wir haben zwar heute schon darüber berichtet, aber ich bin mir sicher, Sie wissen, was das Internet ist. Können Sie aufrufen, wenn Sie Interesse am Podcast zu dieser Sendung haben. Medias Res unter deutschlandfunk.de. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.